Ja, ich grüße Sie herzlich zu Ihrem Gottesdienst hier. Und wir wollen heute Morgen etwas über die Passionsgeschichte weiter lernen. Wir sind ja in der Passionszeit, eine ganz wichtige Zeit. Die Evangelien sprechen alle von diesem Leiden und Sterben Jesu. Man könnte, wie einer mal gesagt hat, die Evangelien verstehen als eine verlängerte Passionsgeschichte. Es geht im Zentrum dann um das Leiden und Sterben Jesu. Und ich glaube, dass es uns gut tut, in der Passionszeit solche Texte zu lesen und denen versuchen, nahe zu kommen, auch in der Bedeutung für uns. Ja, wir haben also aus Matthäus 26 gehört, in der Textlesung, wie Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl in Jerusalem einnimmt. Und ich lese uns jetzt für die Predigt den nachfolgenden Text dazu weiter. Matthäus 26, Verse 31 bis 35. Da heißt es: Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben in Sacharja: Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Ja, also Jesus verabschiedet sich beim Passamahl von seinen Jüngern. Dreimal ist er mit ihnen ja von Galiläa aus nach Jerusalem gezogen. Er hat jedes Jahr mit seinen Jüngern dreimal das Passamahl in Jerusalem gefeiert. Und hier jetzt zum letzten Mal. Also in einer ganz besonderen Bedeutung zum letzten Mal. Und er sagt ihnen das auch mit einer gewissen Wehmut. Also wir haben hier gehört, den Vers 29, wo er spricht: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Also das letzte Mal jetzt hier und dann aber neu in der Vollendung des Reiches Gottes. Ja, er hatte ihnen auch versucht, beim Passamahl zu erklären, dass das ein Zeichen auf seinen Tod sein würde. Ich weiß nicht wirklich, was die Jünger damals da verstanden haben. Sein Leib würde wie das Brot gebrochen werden und sein Blut würde wie der Wein bald fließen. Also das Passamahl stand gewissermaßen vor seiner tiefsten Erfüllung hier. Und Jesus deutet das auf sich und setzt damit das Abendmahl für seine Gemeinde, für die Jünger und für diesen Zeitraum, der vor ihnen liegt, ein. Also er versuchte sie auf die nächsten drei Tage vorzubereiten. Und dabei prophezeite er ihnen, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Also vor den religiösen Leitern in Jerusalem, die schon die ganzen letzten Tage darauf gelauert hatten, wie sie diesen Jesus möglichst publikumsgenehm unschädlich machen könnten. Also ohne Aufruhr, ohne Aufstand. Also die Atmosphäre da, die knisterte eigentlich in diesen ganzen Tagen schon da in Jerusalem. Das spürten auch die Jünger, auch wenn sie es nicht kapiert hatten. Als die Jünger diese Vorhersage hörten, da waren sie entsetzt. Einer wird mich verraten. Sie waren verunsichert. Fragten Jesus, Herr, bin ich's? Sie konnten sich das gar nicht vorstellen. Aber Jesus sagt ihnen das. Ihr Meister, ihr Lehrer, ihr Herr sagt ihnen das so. Was sollte das heißen? Und auch Judas. Eigenartig, nicht wahr? Stellt ihm diese Frage. Er hatte vorher, wenn Sie zu Hause dieses Kapitel mal vor diesem Kapitel 26 lesen, dann steht da geschrieben, dass der Judas sich vorher vorgenommen hatte, Jesus zu verraten. Er wartete nur noch auf den richtigen Augenblick. Und dann sitzt er mit ihm am Tisch und fragt ihn, genauso wie die anderen. Das konnte natürlich auch Tarnung sein. Ja? Alle fragten ihn so, warum er nicht? Wollte er vielleicht auch wissen, ob Jesus seine Gedanken lesen konnte? Oder wollte er aus Trotz es auf die Spitze treiben? Wir wissen das nicht. Die Gestalt des Judas hier in diesen Passionsgeschichten ist schwer zu verstehen. Schwer zu verstehen. Und die Texte geben das einfach zu. Versuchen das auch gar nicht großartig zu erklären. Sie geben das einfach zu, dass das fast nicht zu verstehen. Ehrliche Texte. Und als Jesus dann dem Judas antwortet, du sagst es, ich weiß nicht, ob die anderen das alles so mitgekriegt haben, zwischen ihm und dem Judas, sieht fast eher nicht so aus, denn eigentlich hätte ja ein Entsetzen, ein Aufschrei hätte da ja passieren müssen, nichts passiert. Jesus sagt zu ihm, du sagst es. Und dann verlässt Judas den Raum. In den anderen Evangelien, in den anderen Berichten wird deutlich, er geht. Er geht raus. In die Nacht. Zu den hohen Priestern, um ihn tatsächlich in dieser Nacht zu verraten. Das heißt, er hat den hohen Priestern und Schriftgelehrten, also diesen Leitern dort, gesagt, ich weiß, wo der heute Nacht schläft und wo ihr ihn packen könnt, ohne dass irgendeiner in Jerusalem etwas davon mitbekommt. Tja, und dann, auch solch ein Vers berührt mich sehr, als sie da fertig sind in diesem Raum mit dem Passamal, Vers 30, da heißt es, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, also zur Passa-Liturgie Israels gehörten nicht nur verschiedene Becher Wein und nicht nur ein Essen des Lammes und des Brotes, und dazu gehörten auch liturgische Gesänge, israelitische Passafeier. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Tja, Jesus geht mit seinen Jüngern auch in die Nacht. Der Judas ist in die Nacht gelaufen. Und er geht mit seinen Jüngern hinaus. Ja, wie eigentlich jedes Passa. Da haben sie immer geschlafen. Alle 3 Jahre. Da gab es einen Olivenhof im Garten Gethsemane. Es kann gut sein, dass Jesus sogar den Besitzer kannte und dass sie dort schlafen konnten. Das war immer so. Es war fast wie immer so. Und doch in dieser Nacht ganz anders. Als Jesus nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern hinausgeht in die Nacht, da hat er den Schrecken der nächsten Stunden vor Augen. Und er hat seine ahnungslosen Jünger vor Augen. Und er will sie vorbereiten und eigentlich geht das auch gar nicht. Wie will man solch eine Mannschaft auf sowas vorbereiten, was jetzt kommen sollte? Und dann sagt er ihnen, wie schon beim Abendmahl, was passieren wird. Er versucht ihnen zu sagen, was passieren wird. Alle würden sich in dieser Nacht an ihm ärgern. Dazu zitiert er einen Vers aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 13, Vers 7. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Also Jesus kannte jedes Wort des Alten Testamentes. Und er sah sich als der Erfüller des Alten Testamentes. Und genau so sollte es tatsächlich jetzt passieren. Bei der Gefangennahme stoben die Jünger in die Nacht hinaus. Sie hatten nicht wirklich gedacht, dass Jesus sich gefangen nehmen lassen würde. Sie waren alle entsetzt und enttäuscht und verärgert. Aber noch war es nicht so weit. Als Jesus ihnen weiter erzählte, was darüber hinaus in den nächsten Tagen passieren würde, dass er auferstehen würde, dass er vor ihnen nach Galiläa gehen würde, also da an den See, um sie dort zu treffen, da verstanden sie wahrscheinlich nichts. Oder sogar alles falsch. Also eine unauflösliche Situation. Verstehen Sie, finde ich so toll, dass das die Evangelien so berichten. Die Dramatik und das Unverständnis, das Menschliche und das Göttliche, das wird hier in einer Weise beschrieben, einzigartig. Das müssen Sie lesen in dieser Passionszeit. Ja, Auferstehung, was sollte das sein? Nach Galiläa gehen, hörten sie. Also, vielleicht dachten sie, wollte Jesus doch noch nach Galiläa entfliehen? Etwas, was sie eigentlich schon die ganzen Tage gedacht und gehofft hatten, als sie merkten, wie sich die Lage in Jerusalem gefährlich zuspitzte. Alle grübelten, nur Petrus stellt sich auf und sagt, wenn sich auch alle an dir ärgern und nicht verstehen, ich nicht. Und wenn es sein muss, ich will mit dir sterben. Hat er sogar nochmal nachgelegt. Ja, und dann sagt ihm Jesus diesen Satz. Und der ist wichtig, auch für uns. Also um uns zu verstehen in der Passionszeit, als Christen. Er sagt, wahrlich, also Amen im Hebräischen, im Aramäischen, das heißt ganz sicher, sage ich dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und alle anderen Jünger, als sie also hörten, was der Petrus da gesagt hat, die haben natürlich sofort alle, die Jünger huppelten immer so ein bisschen hinterher, ja, und dann gesagt, ja, wir sterben natürlich auch für dich. Ist ja klar, ist ja Ehrensache. Tja, Und Jesus prophezeite Petrus, dass er gegen seine aufrichtigen Treuebekenntnisse und gegen seine felsenfeste Selbsteinschätzung in weniger als 6 Stunden umfallen werde. Es hat keine 6 Stunden gedauert nach dieser Geschichte, dass er ihn verleugnen würde und das sogar 3-mal. So, was ist diese Botschaft an uns? Was will uns solch eine Geschichte, warum steht die für uns da? Was will die uns sagen in der Passionszeit, heute, diesem Sonntag? Ja, ich versuche uns das mal zu entschlüsseln hier. Also, wir lieben Jesus. Ich setze das jetzt mal einfach so voraus. Ja, wir haben hier heute Morgen wunderbar 2 neue Mitglieder, herzlich willkommen, ja, aufgenommen. Und es ist offensichtlich für die ganze Gemeinde, die beiden Damen da, die lieben Jesus. Und du liebst Jesus, sonst würdest du nicht hier sitzen. Vielleicht sitzt du auch hier, weil du denkst, oh, mal gucken. Ist auch ein toller Grund. Ja? Die meisten, die hier sitzen, würden sagen, ich liebe Jesus. Super. Wir würden sagen, dass wir ihm immer treu bleiben. Vielleicht würdest du sogar sagen, höchstwahrscheinlich würde ich sogar für ihn sterben. Petrus hat das einmal früher auch schon so gesagt, und er hat das ganz ehrlich gemeint. Er hat gesagt, wohin sollten wir denn sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wer Jesus sein Leben anvertraut hat und erfahren hat, wie wahr, wie gut, wie alternativlos Jesus tatsächlich ist, der geht mit ihm. Durch alles, was da komme. Das solltest du heute Morgen so hier denken, mindestens. Und so ist es auch oft gewesen in der Kirchengeschichte, bis auf den heutigen Tag. Christen nehmen Verfolgung und Gefängnis und sogar Tod in Kauf für Jesus. Das ist eines der stärksten Zeugnisse, die Christen in dieser Welt leben können. Ja? Verfolgt, eingesperrt, gequält. Wir sitzen hier heute hier warm, wunderbar. Kaffee, Licht, Luft, Musik, super. Was denkt ihr, wie Christen heute Morgen anderswo auf dieser Welt Gottesdienst feiern? Die Märtyrer, die Blutzeugen waren der Same der Kirche und das ist bis heute so. Er ist ihnen alles. Also etwas Größeres, für das ich leben könnte, gibt es nicht. Das Christentum hat tatsächlich ein Märtyrertum, das nicht andere mit in den Tod reißt, sondern aus Liebe zu Jesus gewaltlos stirbt. Das ist, ja, das ist nicht mehr zu toppen. Wie Jesus übrigens selbst. So, aber das ist nur die eine Seite. Zu allen Zeiten sind Menschen, die Jesus wirklich liebten, und lieben. Heute. Schwach geworden. In außerordentlichen Drucksituationen. Die ersten Synoden der christlichen Kirchen, also der christlichen Kirche 200, 300 nach Christus, beschäftigten sich mit diesem Problem. Also beschäftigten sich mit denen, die in der Verfolgungszeit aus Angst um ihr Leben Jesus verleugnet hatten. Da gab es sogar Klassifizierungen. Also Leute, die Jesus persönlich verleugnet hatten, Leute, die Abschriften, die die Gemeinden besessen haben, von den Paulusbriefen zum Beispiel, übergeben hatten an die Römer. Es gab unterschiedliche Klassen von Verleugnern, von Verrätern, wie die Kirche dachte. Und die jetzt, als die Verfolgung dann im Jahre 312, 324 vorbei war, wieder in die Gemeinde aufgenommen werden wollten. Und da gab es die ersten Synoden, also Treffen der Leiter der verschiedenen Gemeinden, die sich die Frage stellten, wie sollen wir denn mit denen jetzt umgehen? Die sagen alle, da tut ihnen leid. Und jetzt wollen die wieder kommen. Was machen wir denn jetzt? Also, wie sollte man mit denen umgehen? Wie sollte man merken, ob sie es ernst nahmen und aufrichtig meinten? Wie sollte man ihnen neu vertrauen? Ein ganz großes Problem. Sehr interessant zu lesen in der Kirchengeschichte. Ja, und dann solch eine Geschichte hier. Wie tröstlich ist es da, dass Jesus in dieser äußersten Drucksituation dem Petrus prophezeit, ich kenne dich. Ich werde nicht überrascht sein. Ich weiß, dass du untreu sein kannst und wirst. Ich kenne dich besser als du selbst. Sicher hat Jesus den Petrus später, als alles vorbei war, als sie in Galiläa waren, am See, dreimal gefragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und Petrus musste dreimal antworten. Er hat nicht nur genickt, musste ja sagen. Aber Jesus wusste vorher um die Schwachheit seiner Jünger. Und das, finde ich, ist eine wichtige Botschaft. Das heißt, er weiß auch heute Morgen um dich, um deine Liebe zu ihm, um dein christliches Selbstverständnis. Du willst stark sein, du willst treu sein. Auf Jesus, auf dich soll Jesus sich verlassen können. Aber auch ich und du hast ihn schon einmal oder dreimal oder öfters als Petrus verleugnet. Kannst du dich zum Beispiel an solch eine Situation erinnern? Das sind ja meistens gefühlsmäßig sehr nahegehende Dinge. Also das hake ich ja nicht unter ferner Liefen ab. Das, das betrifft mich ja äußerst stark. Und das, was mich emotional, wer weiß, wie gestresst hat, an sowas kann ich mich erinnern. Kannst du dich an sowas erinnern? Die Passionszeit ist eine gute Zeit, um sich daran zu erinnern und zu merken, was für schwache Leute wir sind. Und Jesus weiß es. Gott sei Dank, er weiß es. Auf diesem Hintergrund, finde ich, wird die Bitte im Vaterunser-Gebet nochmal besonders aktuell. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das bedeutet übrigens nicht, dass Gott uns in Versuchung führen könnte oder würde. Also Jakobusbrief, ja, sagt eindeutig, dass Gott ausschließlich gut ist und niemand zum Bösen verführt. Niemand. Jemals. Kapitel 1, Vers 13, wichtiger Vers. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott selbst versucht niemand. Sondern, das ist die Masche des Teufels. Er versucht und verführt dich immer zum Bösen. Er will dich zu Fall bringen. Das Wort ärgern, was hier in unserem Text steht, haben Sie ja gehört. Wenn ich alle an dir ärgern, ich nicht. Ja. Das ist das Verb von dem Wort, von dem griechischen Wort Skandalon. Skandal im Deutschen. Und das war eigentlich das Stellholz in der Mausefalle. Also wenn die Maus an den Käse wollte, Versuchung, ne, an den Käse wollte, und dabei das Stellholz, was die Türklappe offen hielt, umkippte, dann klappte die Falle zu und die Maus saß gefangen in der Falle. Das war für die Maus ein Ärgernis. Ziemlich sogar. Das ist der Job des Teufels. Er lockt dich in die Falle und freut sich an dem Skandal, wenn diese Falle zuschnappt und du drin sitzt. Das ist für ihn ein Fest. Gott hingegen versucht dich nicht. Seine Motive sind immer gut. Aber er prüft deinen Glauben. Dein Glaube soll wachsen und stärker werden. Jede Prüfung ist ein Training, dass dein Glaube an Jesus wächst. Das Problem ist, das ist sehr wichtig zu verstehen und zu unterscheiden. Das Problem ist, dass Gottes gute Prüfung in deinem Leben und des Teufels böse Versuchung manchmal in ein und derselben Sache stecken. Eine und dieselbe Situation kann beides sein, was total verschieden ist und nichts miteinander zu tun hat. Und deshalb bitten wir Gott, dass er uns nicht in den Versuchungen des Teufels dem Bösen überlässt. So würde ich diesen Vers im biblischen Textzusammenhang verstehen. Wir bitten Gott, dass er uns hilft, seine guten Prüfungen und die bösen Versuchungen des Teufels zu unterscheiden und zu bestehen. Wir sind und bleiben also abhängig von seiner Hilfe, von seinem Beistand. Wir sind aus uns heraus nicht die Starken, die Treuen, die Guten, die mit Halleluja in den Tod für Jesus gehen. Sind wir nicht. Wir sind die, die abhängig bleiben von der Gnade Gottes. Und so können wir an Gottes Treue zu uns bestehen, Widerstand üben, Treue üben, Glaube einüben und, ich glaube, sogar punktuell der Sünde widerstehen. Du musst nicht sündigen, aber du wirst sündigen. Eine Spannung, die wir hier in dieser Zeit nicht auflösen. Eine Spannung, um die Jesus weiß, in deinem Herzen, unter der du reifst. Glaube, Treue, einübst. Eine gute Übung in dieser Passionszeit. Das machte den Petrus demütig. Also, sein Brief hinten, Neues Testament, ganz am Ende, ja, 1., 2. Petrusbrief, die klingen schon ganz anders als da am Ölberg in Gethsemane, wo er sogar noch ein Schwert zieht. Ein gereifter Petrus. Du sollst in der Passionszeit an der Hand Jesu, der dich besser kennt, als du selbst dich kennst, reifen. Eine Zeit, in der wir uns selbst erfahren und erkennen sollen, eine Zeit, in der wir Gottes Treue und Kraft erfahren und erkennen können, eine Zeit, in der wir den Sieg von Ostern erfahren und erkennen können und gestärkt werden sollen. Diese Geschichten sind super für dein Wachstum. Gott segne uns. Amen. Amen.